Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir in eine Welt ein, die viele von uns fasziniert. Die Welt der Samurai.
Genau. Diese legendären Krieger Japans umgibt bis heute eine besondere Aura. Wenn wir an Samurai denken, sehen wir sofort Bilder vor uns. Die kunstvollen Rüstungen, die gebogenen Schwerter, dieser ganze, dieser Ehrenkodex, der alles durchzieht.
Was mich wirklich beeindruckt, ist diese Kombination aus Krieger und fast schon Philosoph. Die waren ja nicht einfach nur Soldaten, oder?
Absolut nicht. Die Samurai galten als tapfer und tugendhaft. Das war keine Floskel, sondern Teil ihrer Identität. Und das Beeindruckende, diese Ausbildung begann bereits im frühesten Kindesalter. Wir reden hier von kleinen Kindern, die zu Elitekämpfern geformt wurden.
Von Kindesbeinen an. Das ist ja eine komplett andere Welt.
Und die Ausbildung war unfassbar vielseitig. Die lernten Pfeil und Bogen, Speere und
Lanzen, Dolche, oder? Ich habe mal gelesen, dass die mit praktisch allem umgehen konnten.
Genau, die waren Meister in verschiedensten Kampfkünsten. Aber ab dem 15. Jahrhundert gewann vor allem das Schwert an Bedeutung, als Standessymbol und Seitenwaffe. Auf dem Schlachtfeld waren es aber weiter die Speere, später dann Schusswaffen.
Es ist so ikonisch geworden, dass man Samurai und Schwert gar nicht mehr getrennt denken kann.
Und das hat einen tiefen Grund. Als Zeichen seines Standes hatte das Schwert eine zentrale Bedeutung. Stell dir vor, es war stets in Reichweite, immer. Und es wurde über Generationen
weitervererbt. Also richtig als Familienerbstück?
Exakt. Das war nicht irgendein Werkzeug. Das war, also es ist schwer in Worte zu fassen. Es war Teil der Seele des Trägers.
Wow. Das ist so viel mehr als nur eine Waffe.
Und genau deshalb gibt es da dieses berühmte Sprichwort aus der späten Edo-Zeit. Ein Satz, der den Kern dieser ganzen Bushido-Philosophie zusammenfasst. Das Schwert ist die Seele des Samurai. Wer es verliert, ist entehrt und der strengsten Strafe verfallen.
Oh, das ist heftig.
Die Seele, nicht das Werkzeug, nicht die Waffe, die Seele.
Ich meine, wenn man das heute auf LARP oder Reenactment überträgt, klar, wir haben auch unsere Lieblingsschwerter oder selbstgemachte Ausrüstung, die uns viel bedeutet. Aber das hier ist ja nochmal eine ganz andere
Dimension, genau. Weil es nicht nur persönlich war, sondern gesellschaftlich verankert. Das Schwert zu tragen war ein Privileg, das den Stand definierte.
Und wenn jemand sein Schwert verloren hat, dann war das nicht nur peinlich, sondern existenziell.
Entehrung, die strengste Strafe. In einer Gesellschaft, in der Ehre alles war, bedeutete das oft das soziale oder auch physische Ende.
Krass. Das macht diese ganze Kultur nochmal greifbarer irgendwie.
Und genau deshalb lohnt es sich, tiefer einzutauchen. Denn hinter diesen Schwertern, hinter der Mystik, steckt eine komplexe Geschichte. Eine Geschichte von Macht, von Wandel und letztendlich auch vom Ende einer Ära.
Dann lass uns mal schauen, wie das alles angefangen hat, geschichtlich gesehen.
Sehr gerne. Denn die Samurai waren nicht immer die, die wir uns heute vorstellen. Die Geschichte der Samurai beginnt eigentlich ziemlich unspektakulär. Ab der Heian-Zeit, so um das 10. Jahrhundert, entwickelten sich aus provinziellen Kriegern allmählich diese Kämpferelite. Sie dienten lokalen Herrschern und auch dem Kaiser.
Also eher sowas wie Vollstrecker der kaiserlichen Macht?
Genau. Aber, und das ist der interessante Teil, über die Jahrhunderte hinweg erhalten die Samurai kontinuierlich mehr eigene Macht. Vor allem in den Provinzen, weit weg vom kaiserlichen Hof, werden sie immer einflussreicher.
Macht korrumpiert sozusagen.
Eher Macht verschiebt sich. Die lokalen Herrscher brauchten diese Krieger und die Krieger merkten, hey, wir sind unverzichtbar. Das geht so weiter, bis im 12. Jahrhundert etwas Entscheidendes passiert. Eine völlig neue Regierungsform entsteht.
Das Shogunat.
Exakt. Das Shogunat mit dem Shogun an der Spitze, der fortan die Samurai befehligen soll. Der Kaiser bleibt zwar theoretisch an der Spitze, aber die echte militärische und politische Macht liegt beim Shogun.
Das ist ja fast wie bei europäischen Königen und ihren Vasallen. Diese ganze Feudalstruktur.
Genau, da gibt es Parallelen. Wobei
die Samurai viel formalisierter waren, oder?
Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Aber zunächst folgt nach der Entstehung des Shogunats erstmal eine Zeit der Konflikte und Unruhen. Japan ist zerrissen, verschiedene Clans kämpfen um Vorherrschaft, es herrscht Chaos.
Klingt nach richtig turbulenten Zeiten.
Und das bleibt auch so, bis eine Schlüsselfigur auftritt. Oda Nobunaga. Er leitet die Einigung Japans ein. Und nach der Reichseinigung unter seinen Nachfolgern wird die Bevölkerung in 4 feste Stände eingeteilt.
4 Stände?
Samurai an der Spitze, dann Bauern, Handwerker und schließlich Händler. Und hier kommt das Entscheidende. Später in der Edo-Zeit wird das Tragen von 2 Schwertern, dem Daisho, zum Standeszeichen der Samurai.
Das Daisho? Das Schwertpaar, von dem du vorhin
gesprochen habe, genau. Das wird zum sichtbaren Zeichen ihres Status. Jeder sieht sofort, das ist ein Samurai.
Das muss ein unglaubliches Privileg gewesen sein.
Absolut. Aber jetzt kommt das Paradoxe. Unter dem Tokugawa-Shogunat ab 1603 herrscht dann über 250 Jahre Frieden. Über 250 Jahre. Und genau das wird zum Problem für die Samurai.
Moment, Frieden ist doch...
Eigentlich gut, klar. Aber die Samurai wurden von der Obrigkeit für den Krieg ausgebildet. Für den Kampf. Und den gab es nicht.
Oh, verstehe. Die wurden quasi überflüssig?
Ihre Stellung in der Gesellschaft nimmt kontinuierlich ab. Einige wenden sich anderen Aufgaben zu. Verwaltung, Lehre, Kunst. Andere, naja, es ist traurig zu sagen, aber viele verarmen auch einfach.
Von Elitekriegern zu was? Beamten?
Genau das. Und dann kommt Ende des 19. Jahrhunderts der finale Schlag. Kaiser Meiji schafft den Stand der Samurai gänzlich ab.
Einfach so? Nach Jahrhunderten?
Einfach so. Ab 1876 ist es ihnen mit dem Haitore-Edikt sogar verboten, das Daisho, Katana und Wakizashi, ihr wichtigstes Statussymbol, öffentlich zu tragen. Stell dir das vor, du bist Samurai, deine Vorfahren waren Samurai, deine ganze Identität ist damit verknüpft. Und plötzlich darfst du nicht mal mehr die Waffen tragen, die dich ausmachen. Das muss sich angefühlt haben wie das Auslöschen einer ganzen Kultur. Die übrigen Samurai rebellieren natürlich. Sie wehren sich gegen diese Modernisierung, gegen den Verlust ihrer Identität. Aber sie hatten keine Chance mehr. Keine Chance. 1877 schlägt die japanische Armee in der Satsuma-Rebellion die letzte große Erhebung der Samurai nieder. Und was tragisch ist, es war kein leichter Sieg. Die Armee erlitt große Verluste. Die Samurai kämpften bis zum Ende mit allem, was sie hatten.
Wow, das ist das Ende einer ganzen Ära.
Genau das. von legendären Kriegern, die das Land prägten, zu Geschichte. Innerhalb weniger Jahrzehnte.
Aber ihre Schwerter, ihre Kultur, das lebt ja bis heute weiter. Zumindest in der Erinnerung.
Absolut. Und genau deshalb lohnt es sich, die Schwerter selbst genauer anzuschauen. Denn in diesen Klingen steckt so viel mehr als nur Metall und Handwerkskunst.
Dann lass uns über die Klingen sprechen, die verschiedenen Typen, die Legenden.
Sehr gerne. Fangen wir mit dem Katana an, der wohl bekanntesten Waffe der Samurai. Jetzt haben wir über das Ende der Samurai gesprochen, über ihren Niedergang. Aber um zu verstehen, warum das so tragisch war, müssen wir nochmal einen Schritt zurück und uns anschauen, was diese Krieger wirklich ausmachte.
Du meinst die Symbolik, die Bedeutung ihrer Ausrüstung.
Genau. Und da beginnt die Geschichte interessanterweise ganz anders, als man heute denkt. Ursprünglich waren die Samurai nämlich berittene Kämpfer, bewaffnet hauptsächlich mit Pfeil und Bogen.
Echt? Also keine Schwertkämpfer?
Nicht in erster Linie, nein. Denken wir heute an Samurai, dann sehen wir sofort diese typischen Klingen vor unserem geistigen Auge. Katanas, Wakizashis, Tantos, Udachis. Aber das ist eigentlich eine spätere Entwicklung.
Wann hat sich das denn geändert?
Ab dem 15. Jahrhundert wird das Schwert zur wichtigsten Waffe. Und ab diesem Moment, da verschiebt sich alles. Das Schwert wird nicht einfach nur eine Waffe, sondern, wie sagt man, es wird zum
Symbol?
Mehr als das. Es wird zum Standeszeichen, zur Identität. Als Zeichen seines Standes hatte das Schwert eine zentrale Bedeutung, die wir uns heute kaum vorstellen können.
Okay, aber was heißt das konkret?
Stell dir vor, das Schwert war ständiger Begleiter, fast immer in Reichweite. In Innenräumen legte man das Langschwert oft ab, aber das Kurzschwert behielt man bei sich. Es war
wie eine Art
Erweiterung seines Selbst, genau. Und es wurde über Generationen weitervererbt.
Ah, also nicht nur persönlich, sondern auch familiär.
Genau das. Ein Schwert trug die Geschichte der Familie in sich. Der Großvater hatte damit gekämpft, der Vater und nun du. Das ist nicht irgendein Stück Metall, das ist deine Abstammung, deine Ehre. Deine Seele, wie es Tokugawa Ieyasu formuliert hat.
Das ist so eine krasse Verantwortung. Ich meine, heute sammeln Leute, also im Reenactment, im Lab, auch bei uns, auch Schwerter, die ihnen was bedeuten. Aber das hier ist ja eine ganz andere Dimension, weil es existenziell war.
Exakt. Wer sein Schwert verlor, war entehrt und der strengsten Strafe verfallen. Nicht nur gesellschaftlich geächtet, es konnte dein Leben kosten.
Das macht das Zitat von vorhin nochmal so viel intensiver.
Und es erklärt auch, warum es so viele verschiedene Schwerttypen gab. Jeder mit seiner eigenen Funktion, seiner eigenen Bedeutung. Das Katana als zentrale Seitenwaffe und Symbol. Das Wakizashi als
das kürzere Schwert im Daisho, richtig?
Genau. Dann das Tanto als Kampfmesser für den Nahkampf. Und das Udachi, das wir uns gleich genauer anschauen, das ist absolut faszinierend.
Ich kenne das Udachi noch nicht so gut. Das war länger?
Viel länger. Unglaublich länger. Aber dazu kommen wir noch. Lass uns erstmal beim Katana bleiben. Der Waffe, die am engsten mit den Samurai verbunden ist.
Und da gibt es auch diese ganzen Legenden, oder? Über die Herstellung?
Oh ja. Und manche davon sind wahr. Manche, sagen wir mal, leicht übertrieben. Das werden wir gleich aufdröseln.
Jetzt bin ich gespannt.
Zu Recht. Denn beim Katana treffen Handwerkskunst, Kampftechnik und spirituelle Bedeutung auf eine Weise zusammen, die einzigartig ist. Fangen wir an. Das Katana. Wenn wir an japanische Schwerter denken, dann ist es dieses Bild, das sofort auftaucht. Die elegant gebogene Klinge, der zweihändige Griff, die charakteristische Form.
Und es durfte wirklich nur von Samurai getragen werden?
Genau das. Das Katana ist ein japanisches Langschwert und die wohlbekannteste Waffe der Samurai. Eben, weil es ein exklusives Privileg war. In der Edo-Zeit war das Tragen des Katana den Samurai vorbehalten. Genauer gesagt das Daisho, das Schwertpaar aus Katana und Wakizashi. Das machte es zu einem sichtbaren Statussymbol.
Krass. Also wenn jemand mit einem Katana rumgelaufen ist, wusste sofort jeder...
Das ist ein Samurai. Exakt.
Und da ranken sich ja auch diese ganzen Legenden drum, oder? Über die Herstellung?
Oh ja, zahlreiche Legenden. Und eine davon ist besonders berühmt. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass der Stahl für die Klinge bei der Herstellung...
Tausende Male...
32.768 Mal gefaltet wird.
Was? So oft?
Das ist die Legende. Und jetzt kommt's. Tatsächlich wird der Stahl meist etwa 10 bis 15 Mal gefaltet. Die genaue Zahl variiert je nach Schmied.
Warte, 15? Aber du hast gerade...
32.768 gesagt. Genau. Aber das ist die Anzahl der Lagen, nicht der Faltungen. Wenn du Stahl einmal faltest, hast du 2 Lagen. Bei 2 Faltungen sind es 4 Lagen. Bei 3 Faltungen 8 Lagen. Es verdoppelt sich jedes Mal.
Also bei 15 Faltungen?
Genau. 2 hoch 15 ergibt 32.768 Lagen.
Oh, das ist ja, das ist Mathematik, nicht Magie.
Genau. Die Legende hat sich um die Zahl gerankt, aber die eigentliche Meisterleistung ist die Technik dahinter. Das Falten homogenisiert den Stahl und zusammen mit der differenziellen Härtung entsteht diese besondere Balance aus Härte und Zähigkeit.
Das erklärt auch, warum Katanas diesen Ruf haben, diese Qualität.
Absolut. Und interessant ist auch, wie das Katana überhaupt entstanden ist. Es hat sich nämlich im 15. Jahrhundert aus einer anderen Schwertform entwickelt, dem Tachi.
Und was war der Unterschied?
Das Tachi war länger, schwerer und stärker gekrümmt. Es war eine Waffe für berittene Kämpfer. Erinner dich, bis zum 15. Jahrhundert waren Samurai ja hauptsächlich berittene Bogenschützen. Das Tachi war perfekt für den Kampf vom Pferd aus.
Aber dann änderte sich die Kampfweise.
Genau. Das Katana war kürzer, leichter und weniger stark gekrümmt als das Tachi. Dadurch konnte es viel besser im Zweikampf, also im Duell Mann gegen Mann, eingesetzt werden.
Also mehr persönlicher Kampf.
Exakt. Und ein weiterer wichtiger Unterschied, im Unterschied zum ebenfalls gebogenen Säbel, den man einhändig führt, wurde das Katana zweihändig geführt.
Das gibt doch viel mehr...
Kraft und Kontrolle. Genau. Die zweihändige Führung ermöglichte präzisere Schnitte und mehr Durchschlagskraft.
Und das war dann auch der Grund, warum man es am Gürtel trug, oder? Damit man es schnell ziehen konnte.
Du bist mir voraus!
Ja, getragen wurde es am Gürtel, dem Obi, so dass es bei Bedarf schnell gezogen werden konnte. Die Kunst des schnellen Ziehens wurde zur eigenen Kampftechnik.
Das ist ja wie, das Katana wurde quasi zum Herzstück einer ganzen Kampfphilosophie.
Perfekt ausgedrückt. Es war nicht nur eine Waffe, sondern Ausdruck einer Lebensweise. Und wenn man sich heute Repliken anschaut, bei Battle Merchant gibt es da ja verschiedenste Ausführungen, dann sieht man, wie sehr diese Form bis heute fasziniert.
Gibt es da eigentlich Qualitätsunterschiede? Also zwischen, ich sag mal, einem Deko-Katana und einem für Schaukampf?
Absolut. Für reine Dekoration reicht ein leichteres, oft auch günstigeres Stück. Für Schaukampf oder Training brauchst du eine stabile Konstruktion, oft mit stumpfer Klinge. Und dann gibt es noch die hochwertigen Repliken, die versuchen, die historische Schmiedetechnik nachzuahmen. Die sind dann aber auch entsprechend teurer und, naja, eher für Sammler gedacht.
Nicht fürs Lab jedenfalls.
Nein, fürs Lab brauchst du Polsterwaffen. Aber das Katana hatte ja auch eine kleinere Schwester, das Wakizashi. Zusammen bildeten die beiden das Daisho, das typische Schwertpaar der Samurai.
Das Wakizashi kenne ich vom Namen her, aber was war dessen Funktion?
Das schauen wir uns jetzt genauer an. Denn das Wakizashi war mehr als nur eine Backup-Waffe. Das Wakizashi ist dem Katana tatsächlich sehr ähnlich. Es ist gebogen, es ist kunstvoll gearbeitet. Aber mit einer Klingenlänge von 30 bis 60 Zentimetern ist es wesentlich kürzer.
Also quasi das kleine Geschwister.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Genau. Und dieser Längenunterschied macht einen riesigen Unterschied in der Handhabung. Während das Katana zweihändig geführt wird, lässt sich das Wakizashi einhändig führen.
Das gibt viel mehr Flexibilität, oder?
Absolut. Und interessant ist auch, als Teil des Daisho trugen es die Samurai. Stadtbürger durften nur ein Wakizashi zur Selbstverteidigung tragen. Das Katana blieb ihnen verboten. Und das Paar war exklusiv für Samurai, ein Zeichen von Status.
Und wann kam es zum Einsatz?
Das Wakizashi war unglaublich vielseitig. Wenn die Hauptwaffe während des Kampfes verloren ging oder brach, bei Kämpfen auf schmalem Raum, wo das lange Katana unpraktisch wäre, oder auch beim
Seppuku.
Genau, der rituellen Selbsttötung. Ein sehr ernster Aspekt der Samurai-Kultur, den wir respektieren sollten.
Absolut.
Aber das Wakizashi hatte auch eine kampftechnische Besonderheit, die viele überrascht. Es gibt eine Technik, bei der der Samurai das Wakizashi in der einen und das Katana in der anderen Hand führt.
Gleichzeitig? Beide Schwerter?
Ja, stell dir das vor. Die Präzision, die Koordination, die dafür nötig ist, das erfordert Jahre des Trainings.
Das muss unglaublich schwer sein. Ich meine, allein die Balance.
Und genau deshalb war es eine Meistertechnik. Keine Standardausrüstung für jeden Kampf. Aber kommen wir zum Kernkonzept. Zusammen mit dem Katana bildet das Wakizashi das typische Daisho.
Das hattest du vorhin schon
erwähnt, genau. Daisho bedeutet wörtlich groß und klein. Ein Schwertpaar bestehend aus einem Kurz- und einem Langschwert. Und beide wurden in einem speziellen Gürtel getragen.
Dem Obi.
Exakt. Im Obi. Mit der Schneide nach oben. Das ist wichtig. Nach oben, nicht nach unten.
Warum nach oben?
Weil du es so schneller ziehen kannst. Die Bewegung ist effizienter. Du ziehst und schneidest in einer fließenden Bewegung. Es ist Teil der ganzen Kampffilosophie.
Das ganze System ist so durchdacht.
Jahrhunderte der Entwicklung und Verfeinerung. Und dann gibt's noch die dritte Waffe im Bunde, das Tanto.
Das ist dann noch kürzer, oder?
Genau, das Tanto ist ein japanisches Kampfmesser. In der Regel ist die Klinge nicht länger als 30 Zentimeter. Meistens ist sie gerade, sie kann aber auch leicht gebogen sein.
Also mehr Messer als Schwert?
Im westlichen Verständnis würden wir es wohl als Dolch oder Kampfmesser bezeichnen. Aber im japanischen Kontext hatte es eine spezifische Rolle. Es war kompakt, handlich, perfekt für den Nahkampf.
Und gab es da auch verschiedene Typen?
Oh ja, bei den Klingenformen gibt es zum Beispiel das sehr kräftige Yoroi-Doshi. Das ist eins mit extra kräftiger Klinge. Und das kurze Kaiken. Das war traditionell eher bei Frauen zur Selbstverteidigung. Dann gibt's noch verschiedene Monturarten, wie das Hamidashi mit seiner kleinen Tsuba.
Diese Namen sind echt eine Herausforderung.
Sind sie. Aber wichtig ist zu verstehen, jede dieser Formen hatte ihren spezifischen Zweck. Das Yoroi-Doshi zum Beispiel war so kräftig, weil es durch Rüstungsspalten stoßen sollte.
Also wirklich spezialisierte Waffen.
Genau. Und hier kommt etwas Wichtiges. Das Tanto sollte man nicht verwechseln mit der modernen Klingenform des westlichen Tantos.
Es gibt westliche Tantos?
Moderne Messer, die den Namen übernommen haben, aber die Form ist anders. Die japanische Klingenform ist traditionell mit einer Rundung der Spitze ausgestattet und wird ohne Grat gefertigt. Westliche Tanto-Style-Messer haben oft eine sehr kantige, abgewinkelte Spitze.
Also nur vom Namen her ähnlich.
Genau. Die moderne Interpretation hat sich vom Original entfernt. Bei Battle Merchant findest du übrigens sowohl traditionelle japanische Formen als auch moderne Interpretationen, je nachdem, was man sucht.
Und wenn man jetzt das Gesamtbild sieht, Katana, Wakizashi, Tanto, das war ein komplettes System, oder?
Perfekt erkannt. Für jede Distanz, jede Situation die passende Waffe. Das lange Katana für offenen Kampf und Duelle, das Wakizashi für
engere Räume und als Backup.
Genau, und das Tanto für absoluten Nahkampf oder wenn alles andere ausfällt. Ein durchdachtes, aufeinander abgestimmtes Arsenal.
Ich finde es krass, wie viel Philosophie da drin steckt. Das ist nicht einfach, nimm drei Waffen mit, sondern ein ganzes Konzept.
Das fasst es perfekt zusammen. Und jetzt wird's noch wilder. Denn wir haben eine Waffe noch nicht besprochen, die komplett aus dem Rahmen fällt.
Das Odachi.
Das Odachi. Oder auch Nodachi genannt. Und wenn du dachtest, das Katana sei beeindruckend, warte ab, bis du hörst, wie lang diese Dinger werden konnten.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Odachi. Oder auch Nodachi genannt. Diese Waffe, sie sprengt alle Dimensionen, die wir bisher besprochen haben.
Du hast gesagt, es ist extrem lang.
Das Odachi besticht vor allem durch seine unglaubliche Länge. Wir reden hier nicht von ein paar Zentimetern mehr als beim Katana. Wir reden von das längste erhaltene Schwert dieser Art, das Norimitsu Odachi, wurde 1446 vom Schmied Norimitsu angefertigt und besitzt eine Gesamtlänge von 3,
warte, 3 Meter?
3,77 Meter.
Das ist größer als ich. Das ist größer als die meisten Menschen.
Genau. Und jetzt stell dir vor, du willst dieses Ding aus der Schwertscheide ziehen.
Unmöglich.
Nicht unmöglich, aber es waren 2 Personen vonnöten. Eine Person hält die Scheide, die andere zieht die Klinge.
Das ist ja fast schon, ich meine, das klingt unpraktisch.
Ist es auch. Zumindest für den Alltagskampf. Die kampftauglichen Odachi waren allerdings deutlich kleiner, so um die 1,5 Meter Klinge, und die hatten auf dem Schlachtfeld gegen Kavallerie durchaus ihre Berechtigung. Diese Riesen hier waren eher Zeremonialschwerter, Schreinweihgaben, quasi als Demonstration der Schmiedekunst.
Aber wie kämpft man überhaupt damit?
Mit sehr viel Kraft und Technik. Das Odachi wurde wohl hauptsächlich auf dem Schlachtfeld eingesetzt, wo Platz war. Später wurde es eher als zeremonielles Objekt verwendet, ein Symbol für Macht und Stärke.
Also mehr Show als praktische Waffe.
Zumindest entwickelte es sich in diese Richtung. Und weißt du, es ist fast symbolisch, dass wir jetzt über das größte, das imposanteste Schwert sprechen. Denn kurz danach endet die gesamte Ära.
Das Ende der Samurai.
Genau das. Ende des 19. Jahrhunderts schafft Kaiser Meiji den Stand der Samurai gänzlich ab.
Einfach so?
Die Meiji-Restauration war eine Zeit radikaler Modernisierung. Japan öffnete sich der Welt, übernahm westliche Technologien, westliche Militärstrukturen. Und in dieser neuen Welt hatten die Samurai keinen Platz mehr.
Das muss hart gewesen sein.
Es war mehr als hart. Ab 1876 war es ihnen verboten, die traditionelle Tracht öffentlich zu tragen. Stell dir das vor. Jahrhunderte der Tradition, der Identität. Und plötzlich darfst du nicht einmal mehr die Kleidung tragen, die dich ausmacht.
Und die Schwerter?
Die Schwerter auch. Das Daisho, das wir vorhin besprochen haben, verboten. Die Seele des Samurai, wie Tokugawa Ieyasu es nannte, durfte nicht mehr getragen werden.
Das erklärt, warum sie
rebellierten. Ja, die übrigen Samurai lehnten sich auf gegen diese Veränderungen. Sie kämpften für ihre Welt, für ihre Lebensweise.
Und?
1877 schlägt die japanische Armee die letzte große Rebellion nieder. Die Satsuma-Rebellion. Und das Tragische? Die Armee erlitt große Verluste. Die Samurai kämpften bis zum bitteren Ende, mit aller Kraft.
Aber sie verloren.
Sie verloren. Eine jahrhundertealte Tradition. Eine ganze Kriegerklasse. Ausgelöscht durch Modernisierung und Fortschritt. Die Schwerter wurden zu Museumsstücken. Die Rüstungen zu Relikten.
Aber ihr Erbe lebt weiter, oder? In der Kultur, in den Geschichten?
Absolut. Die Samurai haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur in Japan, sondern weltweit. Ihre Philosophie, ihr Ehrenkodex, ihre Handwerkskunst, das alles fasziniert uns bis heute.
Und die Schwerter?
Die Schwerter werden bis heute verehrt. Historische Originale sind unbezahlbar. Und moderne Repliken, wie sie bei Battle Merchant zu finden sind, ermöglichen es uns, diese Faszination zu erleben, die Formen zu studieren, die Geschichte greifbar zu machen.
Es ist irgendwie bitter und schön zugleich.
Das trifft es perfekt. Das Ende einer Ära ist immer auch der Beginn einer Legende.
Was für eine Reise.
Vom 8. Jahrhundert bis zum Ende im 19. Jahrhundert. Von Dienern des Kaisers zu mächtigen Kriegern. Von Elitekämpfern zu Legenden.
Und ihre Schwerter. Vom riesigen Odachi bis zum kompakten Tanto. Jedes einzelne erzählt eine Geschichte.
Weißt du, was mich am meisten beeindruckt? Dass dieses Zitat von Tokugawa Ieyasu, das Schwert ist die Seele des Samurai, heute, Jahrhunderte später, immer noch so
relevant ist. Genau, weil es nicht nur um die Waffe geht, sondern um das, was sie repräsentiert.
Ehre, Disziplin, Hingabe, Werte, die wir heute vielleicht anders ausdrücken, aber die trotzdem, ihren Platz haben.
Und das Coole ist ja, diese Faszination lebt weiter in Filmen, in Büchern, aber auch ganz konkret in unserer Community, im LARP, im Reenactment, im Cosplay.
Du hast da bestimmt einige Geschichten, oder?
Etliche. Ich kenne Leute, die sich ihre erste Katana-Replik kaufen und plötzlich total in die Geschichte eintauchen. Die wollen dann alles wissen über die Schmiedetechniken, die Kampfstile, die Philosophie dahinter.
Und genau das ist es doch. Die Schwerter sind der Einstiegspunkt in eine ganze Kultur.
Und bei Battle Merchant findet man ja
genau diese Bandbreite. Von hochwertigen Deko-Repliken, die die historischen Formen würdigen, bis zu LARP-geeigneten Polsterwaffen. Je nachdem, was man sucht.
Und was ich persönlich super finde, auf battlemerchant.com im Blog gibt's noch so viele weitere spannende Themen. Nicht nur japanische Geschichte, sondern Wikinger, Mittelalter, Römer. Alles, was das historisch interessierte Herz begehrt.
Für jeden, der mehr wissen will, der tiefer eintauchen möchte in diese Welten, da lohnt sich ein Besuch definitiv.
Weißt du, was ich am Ende mitnehme aus dieser Episode?
Sag's mir.
Dass Geschichte nie wirklich endet. Sie verwandelt sich. Sie lebt weiter in dem, was wir daraus machen. Die Samurai sind nicht mehr da, aber ihre Seele, wenn man so will, die bleibt.
Schön gesagt, und vielleicht ist das ja auch die Antwort auf die Frage, warum uns das heute noch so fasziniert.
Genau. Und an euch da draußen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch selbst mit japanischer Kultur zu beschäftigen, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Shop findet ihr ein umfangreiches Sortiment und im Blog warten noch etliche weitere Geschichten auf euch.
Von uns beiden, danke fürs Zuhören. Es war uns eine Freude, euch auf diese Reise mitzunehmen.
Bleibt neugierig, bleibt begeistert und vielleicht hören wir uns hier bald wieder.
Macht's gut.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.